Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Jetzt sind wir schon ein bisschen ein eingespieltes Team. Mal gucken, wie das heute so weitergeht.
Das keine Thema Ausreden ist, mehr.
Nee, wenn es keine Ausreden
mehr quatschen darf. Gibt es ja, keine Ausreden mehr.
Immer gerne. Genau, wir haben jetzt keine Ausreden mehr. Es muss jetzt alles funktionieren. Unser Thema ist für heute Sicherheit und Revisionssicherheit in Billbox. Datensicherheit, Archivierung. Ja. Rechtliche Rahmenbedingungen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen nach einer langweiligen juristischen Vorstellung an. Ich muss sagen, ja, wir gucken einfach mal, wie wir mit diesen Begriffen umgehen können. Wie werden denn bei der Billbox die Daten gespeichert?
Boah, das ist eine sehr offene und große Frage. Grundsätzlich immer revisionssicher mit großem Fokus auf so noch langweilige Wörter wie Compliance. Da gibt es in jedem Land bestimmte Richtlinien. Da können wir gleich sicher noch zu einsteigen, warum das eigentlich so ist, warum es so Anforderungen gibt, wie so Daten aufzubewahren sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe und auch meistens ganz unterschiedliche Stakeholder. Aber wie werden die Daten aufbewahrt? Grundsätzlich so, dass auf gar keinen Fall irgendein Unberechtigter darauf zugreifen kann. Grundsätzlich so, dass sie nachvollziehbar sind für die Berechtigten und dass sie möglichst unabhängig von irgendwelchen Dingen, die sich ändern können über die Zeit, auch sauber abgelegt werden. Das ist so mal die Grundfrage. Wenn wir technisch reden wollen, können wir das sicher auch noch tun. Aber das ist mal, warum tut die Billbox das so? Weil sie, diese Aufbewahrungsfristen sind meistens sehr lang in den verschiedenen Ländern, zwischen 31 Jahren müssen so Daten aufbewahrt werden. Und deswegen hat man da eine große Verantwortung als Inhaber, Inhaberin einer Firma, manchmal auch als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater an diese Aufbewahrungsfristen.
Und was für Daten sprechen wir denn überhaupt?
Wir sprechen hauptsächlich von buchhaltungsrelevanten Daten, steuerrelevanten Daten. Also wir sprechen von, ganz allgemein sprechen wir bei Firmen davon, dass ihre Ausgangsrechnungen, also wie hat die Firma Umsatz gemacht? Das muss sie sauber ablegen. Sie muss ihre Eingangsrechnung, was für Kosten hat da eine Firma? Sie hat Lohndaten, also wer hat wie viel Lohn bekommen und wofür? Und dann hat sie oft noch Vertragsunterlagen und Unterlagen, die diese anderen drei Faktoren irgendwie belegen können. Es gibt so Geschäftsdokumente so im engeren Sinn, das sind eher so die Debitoren, Kreditoren und Löhne. Und dann gibt es aber noch so begleitende Dinge wie Verträge und manchmal auch Korrespondenz und Lieferfein und all solche Sachen, mit denen man dann belegt, dass das, was in diesen Geschäftsdokumenten steht, auch stimmt.
Okay, und wenn ich jetzt kein Billbox-Kunde bin, was ist denn da der Unterschied? Also wo speichere ich denn meine Daten und wie wird das denn bei der Billbox aussehen? Warum ist das jetzt relevant für mich als Billbox-Kunde?
Also wenn ich keine Billbox habe, habe ich erstmal ein Thema damit. Diese Unterlagen, die da aufbewahrungspflichtig sind, sind erstmal kommen auf ziemlich vielen heterogenen Wegen, finden die so in einer Organisation. Also wenn wir nur mal die Eingangsrechnung nehmen, dann kommen die über, ich glaube, wir haben in der letzten Folge gesprochen, früher manchmal über Briefe, über Scanner, über E-Mails, über Portale, wo sie runtergeladen werden, Reisekosten, über irgendwelche Handy-Apps. Also die kommen über ganz viele verschiedene Wege erstmal in eine Firma. Und in den meisten Ländern sagen aber die Finanzämter, die wollen nämlich sicherstellen, dass das wirklich alles echte Ausgangs- und Eingangs- und sonstige Rechnungen sind, die sagen dann erstmal halt, wo ist überhaupt das Original? Welches ist denn das Ding, was eigentlich, wo man beweisen kann, dass es das richtige Dokument ist? Und bei den Ausgangsrechnungen ist das auch so. Die werden manchmal in vielen Firmen, denkt man immer so, ach, wir haben doch da so ein System. Aber wenn man genau hinguckt, wie kommuniziert eigentlich die Firma mit ihren Kundinnen und Kunden, passiert das oft über mehrere Wege und mehrere Systeme. Das ist, wenn man nicht die Billbox hat, dann sind diese Wege rein und die Wege raus etwas heterogener. Und wenn man die Billbox hat, dann vereinheitlicht die Billbox den Eingang und den Ausgang von Rechnungen. Da muss man sich an weniger Stellen Gedanken machen, ob das jetzt wirklich der echte Beleg, die echte Rechnung, der echte Datensatz war.
Könntest du das noch mal ein bisschen mehr erläutern?
Also an wenn was ist so ein typisches Buchhaltungssystem ist, was weiß ich, BMD ist ein Buchhaltungssystem, was in Österreich sehr verbreitet ist, oder die DATEV in Deutschland, Edison oder Abacus oder Cegid in Frankreich. Das sind Systeme, wo die Buchhaltung drin stattfindet. Auf dem Weg in die Buchhaltung gibt es eben unterschiedliche Touchpoints. Wie kommt denn da so ein Beispiel, vielleicht schickt jemand, der Billbox eine Rechnung schicken möchte, dir per E-Mail eine Rechnung. Und du in der Firma ohne Billbox würdest du die weiterleiten an einen Rechnungseingang. Jetzt wäre für einen fremden Dritten nicht mehr nachzuweisen, ob das wirklich diese Originalrechnung ist. Wenn du aber jetzt vorne so einen großen Filter vor deiner Firma hättest und sagst, halt, wenn du nach Rechnung aussiehst, komm bitte über diesen Filter oder über dieses Sieb oder über diesen Trichter in meinen Prozess, dann fällt dir das sehr viel leichter, so wenn dann das Rechnung doppelt kommen oder das Rechnung gar nicht kommen oder das Rechnung in falschen Formaten kommen oder das Rechnungen eben nicht in einer von dir gewünschten Konformität in deinen Workflow, in deine Buchhaltung, in deine Bank, in dein Reporting, in deine Systeme rein. Und sowas stellt zum Beispiel diese Billbox automatisch sicher.
Okay. Ich denke, das verstehe ich ein bisschen mehr. Was bedeutet denn dann revisionssichere Archivierung?
Revision kommt, glaube ich, aus dem Lateinischen, heißt, glaube ich, rückwirkendes Anschauen. Das heißt, das kommt eben sehr häufig. Ich würde jetzt mal zwischen interne und externe Revision unterscheiden. Also eine interne Revision, da beauftragt eine Firma jemanden zu gucken, ob innerhalb der Firma alles mit rechten Dingen zugeht. Das macht so die, das haben meistens sehr große Firmen, haben so eine interne Revision, die gucken, dass da kein Diebstahl, keine Risiken entstehen, kein Fraud, wie es neu, also dass da nichts Illegitimes passiert, was die Unternehmung nicht will. Und bei externer Revision, da geht es sehr häufig um, im einen Fall um steuerliche Prüfung, ob das steuerlich konform ist, oder auch im Falle zum Beispiel von M&A, Mergers, Acquisitions, wenn Gesellschafterwechsel bei Firmen sind, dann möchte natürlich jemand, der Anteile kauft, möchte möglichst keine Risiken übernehmen. Und dann prüft man eben meistens vorher, ob denn das auch alles mit rechten Dingen zuging und zugeht. Also aber ganz, ganz häufig, am allermeisten, um die Frage präzise zu beantworten, kommt das nach meiner Lebenserfahrung von den Finanzbehörden, die sicherstellen möchten, dass das, was die Unternehmen in dem jeweiligen Land an Buchhaltung abliefern, auch einigermaßen oder möglichst ganz der Wahrheit entspricht. Weil natürlich da auf die Gewinne sind Steuern zu zahlen, auf Kapitalerträge sind Steuern zu zahlen und es geht natürlich auch darum, dass die Mehrwertsteuer, die es in den allermeisten Ländern gibt, eben ordentlich abgerechnet wird, weil da geht es um sehr, sehr viele Beträge. Stell dir vor, in Deutschland gibt es zwei große Sätze, 7% und 19%. Die meisten Dienstleistungen oder fast alle haben 19%. Also wenn eine Firma 10 Millionen Umsatz macht, stecken da 1,9 Millionen Euro Mehrwertsteuer drin, die ja auch Firmen, die Leistung beziehen, zurückfordern können vom Finanzamt, weil die Mehrwertsteuer eine Konsumsteuer ist. Deswegen müssen eigentlich alle Finanzämter rund um den Globus darauf achten, dass möglichst mit der Vorsteuer kein Mucks betrieben wird. Da gibt es regelmäßig große Versuche, sich Vorsteuer zu holen, ohne vielleicht Vorsteuer gezahlt zu haben. Sowas haben wir alle schon mal gehört. Das gab es bei Wertpapieren in Deutschland, großer Skandal, Cum-Ex. Da hatte man sich Dividenden geholt, obwohl man nicht berechtigt war. Und solange es, glaube ich, große Geldbeträge und Finanzsysteme gibt, gibt es auch Menschen, die versuchen, die irgendwie auszunutzen oder auch kriminell zu missbrauchen.
Und wie hilft mir die Billbox jetzt dabei, revisionssicher zu sein oder revisionssicherer zu sein?
Billbox immer grundsätzlich bei allem, was sie tut, das Thema Revisionssicherheit und Compliance im Blick hat und sagt, okay, wir stellen sicher, dass der Prozess so läuft, dass die Unternehmer und Unternehmen, die mit Billbox arbeiten, möglichst diese Risiken gar nicht haben und dass sie auch diese Risiken nicht haben, dass sie sich vielleicht in ihren Aufbewahrungspflichten, Revisionspflichten, Compliance-Pflichten, Steuerpflichten auf jeden Fall perfekt gewappnet sind.
Okay.
Also das überzeugt sie doch nicht. Das hört sie noch nicht.
Überzeugt mich noch nicht. Nee. Dann
bohr weiter.
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das praktisch aussieht. Also was habe ich für einen Vorteil? Liegt das daran, dass die Billbox meine Daten eben anders, anders sichern kann? Warum ist es so viel, warum ist es so viel besser, wenn ich mich mit Revisionssicherheit beschäftige, wenn ich sage, okay, ich bin Billbox-Kunde? Was hat das für einen Unterschied, ob ich Billbox-Kunde bin oder nicht?
Ja. Ich glaube, ein ganz großes Wort ist einer der, wir nennen es ja so 8 USPs von Billbox, Unique Selling Propositions. Und einer von denen ist Integrity. Wir übersetzen das mit Vollständigkeit. Das bedeutet, dass die Billbox von ihrer Struktur und Systematik dafür ausgelegt ist, vollständig den Debitoren- und Kreditorenprozess abzubilden. Also wir nennen das so, intern heißt das so 100,0% und nicht nur 99,8%. Das bedeutet, wir stehen ja mit der Billbox als Plattform, wenn du das Bild so haben möchtest, vor dem E-Mail- und Briefkasten unserer Mandanten. Und egal, was da kommt und was da rausgeht, geht idealerweise und üblicherweise durch die Billbox in die Organisation. Und damit kann die Billbox eben sicherstellen, dass es vollständig ist und dass es, und sie kann eben diese Konformität auch automatisch überprüfen und sagen, okay, das hier ist, um bei dem Bild zu bleiben, das ist wirklich die Originalrechnung des Lieferanten oder das ist wirklich die Originalrechnung an den Kunden. Und dann kann die auch mit diesem, in Anführungszeichen, digitalen Echtheitsstempel versehen werden und sagen, doch, das kann man sogar nachprüfen, beweisen, dass das die ist, bevor die in die Organisation reingeht und bevor sie durch alle möglichen anderen Systeme veredelt wird oder verändert wird und Co. Also das ist dieser. Und das ist eben bei uns eingebaut in die Logik, dass wir sagen, ja doch, diese Vollständigkeit gehört eben mit zu den Anforderungen und zu dem, was wir automatisch mit dieser Plattform sicherstellen.
Und ich erinnere mich auch, dass zum Beispiel das System auch erkennen kann, weiß ich nicht, die Rechnung ist jetzt doppelt oder sieht sehr ähnlich aus wie eine, die wir eben schon mal erhalten haben. Also ich denke mal, alle diese Tools sind ja wahrscheinlich auch dazu da, sicherzustellen, dass es eben nur dieses eine Original gibt. Und
das ist eigentlich sogar ein gutes Beispiel, das stimmt. Und das gelingt natürlich, das kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich die Instanz des Eingangs und Ausgangs ist. Weil wenn grundsätzlich alles darüber geht, ist es auch sehr viel einfacher und zuverlässiger. Und dann zu sagen, oh, da sind aber jetzt dreimal dieselbe Nummer. Oder das sieht eben verdammt ähnlich aus, diese Reisekostenabrechnung, die da schon mal gemacht wurde. Und das gelingt natürlich umso präziser und auch nachvollziehbarer und auch automatischer, je mehr man eben diese Aufgabe nicht nur Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Ergonomie, sondern eben auch Compliance, Vollständigkeit und Co. Mit definiert hat, das mit uns zu unserer Aufgabe gemacht
hat. Ja, vielleicht als letztes Thema rechtliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, da sind wir ganz von Anfang mal ein bisschen drauf eingegangen. Oder du meintest, ach, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf reingehen. Wie sieht das vielleicht auch in verschiedenen Ländern aus? Wie kann die Billbox da eben auch diese Komplexität in dieser Revisionssicherheit abbilden? Oder wie reagiert die Billbox da drauf?
Die Logiken so von Steuern und Buchhaltung haben mal sehr vereinfacht gesagt, nichts mit einem bestimmten Land zu tun, sondern irgendwann mal haben, glaube ich, die Kaufleute von Venedig sowas wie eine doppelte Buchführung eingeführt. Das stammt tatsächlich meines Wissens aus Venedig. Es haben die allermeisten zivilisierten Länder haben ein steuerfinanziertes Gemeinwohl. Und das sind so ein paar Logiken, die haben eben in der Konsequenz haben die eben dazu geführt, dass es eben Anforderungen an die Konformität in jedem Land gibt. Und die sind länderspezifisch. Manche Finanzämter sind schneller, die sagen, du musst deine Belege nicht so lange aufbewahren. Gerade so in den modernen, jüngeren Staaten sind oft so Aufbewahrungsfristen kürzer, weil die eigentlich einen digitaleren Setup häufig haben, als jetzt in so einem etablierten Land wie Deutschland. Da hat man also 10 Jahre Aufbewahrungsfristen zum Beispiel für so Rechnungen, weil man eben, das ist jetzt machen wir uns nicht zum Freund von allen, ich sage das mal wertarm oder wertfrei, weil man eben eine längere Frist haben möchte, in denen ein Betriebsprüfer, eine Betriebsführerin vom Finanzamt sich die Sachen nochmal angucken darf. Wenn man sich vorstellt, wenn man das jetzt schneller prüfen würde oder online oder wie auch immer, dann müsste man natürlich wahrscheinlich nicht in 10 Jahren oder 9 Jahren oder 8 Jahren nochmal nachgucken, ob das 2017 so alles mit rechten Dingen zuging bei einer Firma. Das heißt aber, es sind länderspezifische Auflagen. Da haben jedes Land hat irgendwie bestimmte Anforderungen, wo Daten gelagert werden müssen für die Buchhaltung, in welchen Formaten die zugänglich gemacht werden müssen, in welcher Frist. Und meistens zieht sich aber durch, dass die schnell, nachvollziehbar und ohne besondere technische Ausrüstung irgendwie einem Finanzamtsprüfer oder einem Betriebsprüfer zugänglich gemacht werden müssen. Das zieht sich bei den allermeisten zivilisierten Ländern durch. Und die Billbox möchte gern in allen Ländern tätig sein, für Lieferanten, Geschäftspartner, Mandanten, im Prinzip in allen Ländern. Da gibt es immer so ein kleines Sternchen. Wir haben mal gesagt, wir klammerten immer mal so ein paar Länder aus, wo wir sagten, da haben wir gar nicht so ein großes Interesse, in denen tätig zu sein. Das deckt sich jetzt gerade mit Ländern, die gerade so sehr polarisierend in der Wahrnehmung sind, die zwar geschäftlich unheimlich interessant sind, aber vielleicht doch auch Nachteile haben. Die haben wir früh schon ausgenommen, aber so alle anderen, in allen anderen möchten wir eigentlich ganz gerne Nutzen stiften und tätig sein.
Okay. Ich gehe ja trotzdem, auch wenn wir jetzt über Digitalisierung und so weiter sprechen, davon aus, dass es ja irgendwo auch noch ein paar Kunden und Kundinnen gibt, die Rechnungen per Papier erhalten. Was passiert denn damit? Also wenn ich mir jetzt überlege, alle meine Rechnungen verschwinden, ich sozusagen die Bilbo das erste Mal in dem, ich sehe meine Rechnung zum ersten Mal im System bei Billbox. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn wir jetzt von Archivierung in Deutschland von 10 Jahren reden, wie sieht das aus, wenn ich Billbox-Kunde bin?
Also die allermeisten Mandanten von Billbox beauftragen und buchen, in Anführungszeichen, um das salopp zu sagen, auch Compliance. Also diesem Thema, ja, die Billbox stellt sicher und kann garantieren, dass das Original ist. Bei diesen Kunden bieten wir immer auch einen physischen Eingang das bezieht sich ja vor allen Dingen für Eingangsrechnungen an. Selbst für diese ganz wenigen, die es noch gibt, du so auf die Welt kamst, da war das Rechnungsverkehr in Europa, da würde ich sagen, 90%. Da gab es so 10% schon so EDI und sowas. Wir sprachen in der letzten Folge darüber. Das gab es da schon bei großen Industriefirmen und Kunden. Aber da war es doch noch sehr, sehr viel Post. Und dann kam, ich würde so sagen, ich weiß gar nicht, 2008, 9 oder 10, jetzt wird die E-Mail so langsam okay. Das war ein großes Geschrei und da gab es ganz viele, die fanden das Teufelszeug. Das heißt aber, wir stellen tatsächlich fest, selbst in einem Land wie Italien, wo mit der Billbox Partner in dem sogenannten SDE-System sind, also wir sind in einer ganzen Reihe Länder, sind wir akkreditierte Partner dieses nationalen Systems und in Italien sind wir das auch. Und da gibt es ja eigentlich gar keine E-Mail und gar keine Papierrechnung mehr, aber das stimmt nicht ganz, weil es natürlich grenzüberschreitenden Verkehr gibt. Und erstens kriegen auch unsere italienischen Mandanten hin und wieder mal von einem österreichischen Rechtsanwalt oder von einem aus, was weiß ich, von einem Wirtschaftsprüfer aus den Bahamas einen Brief und da stehen drauf, ich hätte gerne Honorar, also es nennt sich Rechnung. Und dann gibt es sogar auch in Italien so Dinge wie Fattura di cortesia, eine Höflichkeitsrechnung, weil das manchmal so abstrakt ist für die Firmen, so Daten zu kriegen. Es wäre doch ganz schön, wenn ich noch was lesen könnte. Also es gibt selbst in solchen Ländern wie Estland, Litauen, Finnland, Schweden, die schon sehr, sehr weit sind mit in Sachen Digitalisierung, gibt es plötzlich noch E-Mails und Papier. Wir sagen halt, nee, sehr gerne, darf es das Papier noch geben. Aber dann auch das sollte bitte durch die Billbox idealerweise in Weg in die Workflows, in die Systeme und alles der Mandanten finden, weil man dann genau diese Themen Vollständigkeit, Revisionssicherheit, Compliance, das Ganze, was heute langweiliges Thema ist, damit sehr, sehr viel besser und effizienter abbilden kann.
Fällt dir noch irgendwas ein, was du an dieser Stelle irgendwie gerne erklären würdest? Ansonsten habe ich eigentlich gar keine Fragen mehr gerade.
Ja, vielleicht so ein bisschen Einschätzung. Das klingt immer so, als wären wir so, oh, ja, super, super, super Compliance wir sind uns völlig darüber im Klaren, dass das erstens nur für einen ganz kleinen Teil der Menschheit überhaupt relevant ist und gar in 9 von 10 Fällen nicht so heiß gegessen wird wie gekocht, wie man das so, glaube ich, im Rheinland sagen würde. Es ist nur so, wir haben eben in den letzten 20 Jahren ganz schön viele Fälle mitbekommen, sowohl bei Nichtmandanten als auch bei Mandanten, ganz plötzlich dieses Thema extrem relevant ist, weil man eben Gesellschafterwechsel, Anteile verkauft, an die Börse geht, ein Fraudfall hat, Geld ist abhandengekommen, irgendjemand hat da, oh Gott, Vorsteuerthemen. Also auf einmal gucken dann alle auf den Prozess und dann ist die große Suche nach einer verantwortlichen Person. Und das ist, auf diesen Tag bereiten wir eigentlich immer den Mandanten vor und sagen, halt, stopp, das klingt eben wahnsinnig nerdisch, ist auch wahnsinnig nerdisch, aber es ist eben so ein Thema was wäre denn? Und dann hast du noch eine Warnweste im Auto und ein Ersatzrad, wo du sagst, wie oft passiert denn das eigentlich mit dem platten Reifen? Aber es ist eben ganz fürchterlich, wenn du an irgendeinem regnerischen Herbsttag im Dunkeln oder in der Nacht irgendwo stehst und hast also weder ein Warndreieck, noch ein Handy, noch einen Ersatzreifen, noch einen Wagenheber, dann ist es halt richtig blöd. Und diesen Moment planen wir mit ein in allem, was wir tun.
Super, danke dir. Ich glaube, dann kann ich dir jetzt einen schönen Feierabend wünschen. Und dann hören wir uns in den nächsten Tagen für die nächste Podcast-Folge.
Freue mich drauf.
Danke dir.
Tschüss.